Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich melde mich zurück aus Dresden, aus der sächsischen Hauptstadt zur Sommerserie von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Wir begleiten Sie jeden Tag in dieser wunderbaren Sommerszeit mit Eindrücken aus Dresden, aus dieser geschichtsträchtigen Stadt mit all ihren prächtigen Kulturdenkmälern. Und ich stehe heute vor einem Standbild, vor einer Reiterskulptur, vergoldet, die wie keine andere die Geschichte und Geschicke dieser Stadt verkörpert. Der Mann da hoch zu Ross mit eindrucksvollem Profil und Raubtiermähne ist natürlich kein geringerer als August der Starke, der Fürst der Fürsten, der König der Könige in der sächsischen, aber eben nicht nur in der sächsischen Geschichte, sondern August der Starke hat auch ausgestrahlt auf die Kampfzonen Europas. Wir werden gleich darüber sprechen. August der Starke, eine farbige, eine Larger-than-Life-Persönlichkeit, eine Leinwand-Persönlichkeit, könnte man auch sagen, mit einem eindrücklichen Lebenslauf. Frauenversteher war er auch, den romantischen Seiten des Lebens keineswegs abgeneigt, aber auch ein gewiefter Machtpolitiker, der sich nicht nur zwischen den Monarchien, sondern auch zwischen den Konfessionen mit traumwandlerischer Sicherheit und eben Machtinstinkt bewegte. Das ist das Reiterstandbild hinter uns. Also wirklich, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, sich das auch aus der Nähe anzuschauen, das Profil, wie ein Herrenreiter gewissermaßen, vielleicht ist das Wort Herrenreiter für diese Person im Hintergrund, für diesen Monarchen einmal erfunden worden. Doch bevor ich mich da verliere in meiner Vorrede, möchte ich den Mann begrüßen, der natürlich sich viel besser auskennt als ich und der das Ganze jetzt auf den Punkt bringen wird, Professor Christoph Mörgeli, Kenner der schweizerischen, aber eben auch der deutschen Geschichte. Ja, lieber Christoph, ich schwenke dich jetzt ins Bild hinein, sodass der August, der starke August hier natürlich ebenfalls prominent zur Geltung kommt. Hallo.
Grüezi miteinander. Wir befinden uns am Neustädter Markt vor dem berühmtesten, bedeutendsten Denkmal in Dresden. August der Starke, der ja nicht nur Kurfürst war hier in Sachsen, sondern der noch nach einer höheren Krone griff, nämlich zum polnischen Königtum. Das wurde damals durch die Adligen erwählt. Ein Amt, das eben durch Wahl zustande kam, aber selbstverständlich auch durch viel Bestechung und Hintergrundgespräche. Er hat dafür seine evangelische Konfession aufgegeben, was zu vielen Diskussionen führte. Er hat Kriege geführt und er war, wie du angetönt hast, ein Genießer. Ein fast absolutistischer Herrscher. Ganz ist es ihm nicht gelungen, zum Sonnenkönig aufzusteigen. Aber er hatte erhebliche Macht, auch durch seine Chefbeamten. Und er hat glänzende Feste arrangiert. Er war ein Sammler, er war ein Förderer der Künste. Er hat dem kulturellen Dresden enormen Aufschwung gegeben. Aber eben auch Warschau beispielsweise in Polen. Auch da hat August der Starke seine Spuren hinterlassen.
Wie ist dieser Fürst und nachmalige König, wie ist der einzuordnen im Panoptikum der europäischen Monarchen dieser Zeit? Ich meine, das sind ganz andere Namen auch noch im Schwange. Etwa der Sonnenkönig in Frankreich, Ludwig XIV. Ist vielleicht der Repräsentant der absolutistischen Monarchie. In Preußen sollte sich schon bald, allerdings nach der Zeit von August, ein gewisser Friedrich II. Anschicken, hier die Landkarte umzupflügen. Wie würdest du den August, den Starken, in der damaligen monarchischen Szene, fürstlichen Szene einordnen? War er eine überragende Figur? War er eine beneidete Figur, der von den anderen auch, auch sehr ernst genommen wurde? Kannst du dazu etwas sagen?
August der Starke war eine starke Persönlichkeit. So viel wissen wir. Es war ihm nicht an der Wiege gesungen, dass er König wird. Er hatte einen älteren Bruder, der ist an den Pocken verstorben. Auch August der Starke hatte die Blattern, er hat sie aber überlebt. Er hat eine dreijährige Grand Tour unternommen, wie das eben die Adligen damals taten, um Europa kennenzulernen und die entsprechenden Höfe und hier auch Kontakte zu knüpfen. Und er musste dann früh Regierungsverantwortung übernehmen beim Tod seines Bruders. Er hat von 1670 bis 1733 gelebt. So haben wir seinen Lebenslauf zeitlich etwas eingeordnet.
Was war die tragende Ambition von August? Wollte er sein Fürstentum Sachsen vergrößern, wie das die Preußen getan hatten? Wollte er sozusagen im Rang aufsteigen? Wollte er sozusagen gleichziehen, auch mit anderen Monarchen, die ihn an Macht überragt haben? Was waren so die Treiber, die wirksamen Motive bei diesem Fürsten, bei diesem Kurfürsten aus dem Deutsch-Römischen Reich?
In der Tat, er wollte eine Erhöhung und natürlich ein Königtum ist eine Erhöhung noch gegenüber dem Kurfürstenamt, das ja bereits erhebliche Macht in sich schließt. Aber als eben in Polen dann die Monarchie wieder gewissermaßen ausgeschrieben war, als wieder ein König zu wählen war, hat er diese Möglichkeit gepackt. Er wollte unbedingt dieses Amt erringen. Er hat da auch seinen Beamten vorgeschickt, den Herrn von Fleming, der war sehr, sehr einflussreich, hat ihm auch vieles abgenommen, hat recht eigentlich regiert und man musste enorme Summen in die Hand nehmen, um so zum König gewählt zu werden. Also er hat natürlich bestochen, er hat Leute gegeneinander ausgespielt, sein Mitarbeiter von Fleming hat versucht, möglichst viele in dieses Kandidatenkarussell aufzunehmen, damit dann eben die Chancen des eigenen erhöht wurden. Nicht, dass es eine Zweipaarung gibt und dann die Chance der Nichtwahl größer gewesen wäre.
War August der Starke ein glücklicher Monarch? Glücklich in dem Sinn, dass er ein glückliches Händchen hatte? War er ein Monarch, der sein Sachsen nach vorne gebracht hat, oder hat er sich einfach machtmäßig inszeniert? War er auch eine gute Wahl für Polen?
Er war bemerkenswert, würde ich mal sagen. Er hatte nicht alles richtig gemacht, er hat sicher Fehler gemacht, musste sich das auch eingestehen, aber er wollte Macht, wie alle Fürsten, er wollte Ruhm. Er wollte sich für die Nachwelt verewigen, das kennen wir auch von einem Friedrich dem Großen, der dann später kommt in Preußen und über Dresden dann doch Schreckliches bringt. Aber August der Starke wollte stark sein, er wollte Macht erringen, er wollte über Polen herrschen, Sachsen war ihm nicht groß genug. Und er hat das mit seiner Persönlichkeit ein Stück weit ja auch erreicht. Er hat diese polnischen Adligen für sich gewinnen können. Ich habe immer wieder Spannungen, aber einigermaßen ist es gelungen. Und er hat seinen Fußabdruck natürlich auch in Polen hinterlassen. Er hat diesen Fußabdruck wirklich geprägt und hat enorme Bauleistungen auch in Warschau und anderswo verwirklicht und Dresden natürlich ganz besonders nach vorne gebracht, was die künstlerische Ausstattung von Gebäuden, von Kirchen und eben auch von Museen betrifft, die damals bereits öffentlich zugänglich waren. Also die Bürger und Bürgerinnen konnten sich das ansehen, was er sich da zusammengekauft hat.
War er auch ein erfolgreicher Kriegsherr, ein Feldherr?
Das war er nur in Teilen. Er war bei diesem Krieg, den er mit verursacht hat, nämlich diesem nordischen Krieg zwischen 1700 und 1721, nicht nur glücklich. Vor allem in der Anfangsphase hat er sich und seine Macht überschätzt. Er wurde von Russland unterstützt, aber die Schweden haben ihn schlagen können und er verlor dann vorübergehend auch sein Königreich, hat es drei Jahre später, 1709, wiedergewinnen können. Viele haben ihm abgeraten davon, denn mit der Wahl zum polnischen König 1697 war ein Konfessionswechsel verbunden.
Und das ist natürlich spektakulär, denn Dresden war ein Zentrum der Reformation, der lutheranischen Kirchenrevolution, wenn man so will. Und ausgerechnet da der Fürst, auch ein evangelischer Fürst, wechselt dann das Fähnchen. Übrigens ein anderer berühmter Fall aus der Geschichte, Katharina die Große, die dann zur russisch-orthodoxen Konfession übergetreten ist, auch als Protestantin, schwer kritisiert vom Vater, von dem sie sich dann abgesetzt hat. Ja, war dieser August ein abgefeimter Machtpolitiker, dem eben auch letztlich der Glaube, die Religion, nichts anderes war als eine Trumpfkarte auf dem Schachbrett der Macht.
Das war schon so, aber da war er nicht allein. Es gibt da andere Beispiele. Aber in Sachsen hat das wirklich eingeschlagen. Man musste das auch zum Teil geheim halten, auch dass sein Sohn dann katholisch wurde. Und Nachfolger hat man vielfach vertuscht. Und das hat dann für Aufregung gesorgt. Die Sachsen haben auch gefürchtet, sie würden rekatholisiert. Das war aber damals nicht mehr denkbar, denn auch das Reichsrecht sah das nicht mehr vor. Selbst wenn die Herrscher die Konfession wechselten, es blieb beim neuen Glauben, den eben Sachsen ganz maßgeblich geprägt hat. Denken wir nach Kurfürst Friedrich, den vielleicht größten Förderer auf monarchischer Seite von Martin Luther.
August der Starke und die Frauen.
August der Starke hat sehr früh sehr viel Gefallen gefunden an Frauen. So mit 15, maximal 16 Jahren hat er die erste Hofdame verführt und das ging dann weiter. Er hat eine der üblichen Vernunftehen geschlossen mit einer Prinzessin von Brandenburg-Bayreuth und die hat ihm den Sohn geboren, den einzigen Sohn, hat sich dann aber verbittert zurückgezogen, nicht nur wegen Augusts Mätressenwirtschaft, sondern auch, weil sie diesen Konfessionswechsel verachtet hat und nicht mitvollziehen konnte. Sie hat also ihr späteres Leben völlig getrennt von ihrem Mann verbracht.
Es gibt eine, glaube ich, auch verfilmte Grossaffäre von August dem Starken, der sich da mit einer Schönheit seiner Zeit zusammengetan hat. Was ist darüber bekannt?
Ich denke, du sprichst seine Mätresse Constantia von Kosel an. Die ist berühmt geblieben, weil sie sich auch in die Politik eingebracht hat. Das war eine von zahlreichen Mätressen. Er hat sicher 8 illegitime Kinder gezeugt. Es gibt den Spruch, ganz Sachsen nennt ihn Papa. Das ist sicher übertrieben, aber er hatte wirklich weltliche Freuden diesbezüglich. Und diese Frau von Kosel, so hat es jedenfalls dann geadelt, hat ihm ganz besonders gefallen. Sie hat sich scheiden lassen von ihrem Dresdner Ehemann. Sie stammt aus relativ niedrigem Adel. Die Mutter ist sogar bürgerlich. Aber August hat ihr dann den Aufstieg ermöglicht. Sie hat sich aber in diesem Krieg, diesem nordischen Krieg, wo es um die Vorherrschaft in der Ostsee ging, massiv eingebracht und sie war nicht einverstanden damit. Wahrscheinlich war August der Starke dann umso befremdeter, weil sie letztlich Recht behalten hat. Sie hat von August dem Starken ein Eheversprechen abgenommen, und zwar schriftlich. Das war dann aber in Berlin und er hat sie von sich entfernt, als er sie nicht mehr wollte, denn bei diesem Polenabenteuer schien es geboten, eine polnische Mätresse zu nehmen, was dann die Frau von Kosel zu Eifersuchtsattacken veranlasst hat. Und das wiederum hat August der Starke nicht sehr gerne gehabt. Also er hat sie entfernt. Sie versuchte in Berlin dieses Eheversprechen irgendwie zu organisieren. Das gelang aber nicht, weil August der Starke hat einen Deal geschlossen. Er hat nämlich Deserteure aus Preußen zurückgeschickt und dafür wurde dieses Eheversprechen nicht ausgehändigt. Und die Gräfin von Kosel ist in eine Burg verbannt worden, hat da noch mal über 40 Jahre gelebt. Nicht wie eine Gefangene, sie hat Hof gehalten, sie hatte einen anständigen Unterhalt. Aber sie ist in Dresden noch immer ein Begriff und sie wird immer noch gepflegt, beziehungsweise ihr Andenken in recht hohen Ehren gehalten. Also Gräfin von Kosel ist nicht vergessen gegangen.
Ludwig der 14. war der Sonnenkönig, August der Starke hier in diesem goldenen Reiterstammbild. Ja, tritt auch mit dem Anspruch eines Sonnenfürsten, eines Sonnenkönigs auf. Ludwig hat Frankreichs Staatskassen ruiniert durch seine Kriege. Was war das Erbe? Wie ist das dann auch sozusagen in der Spätphase im Herbst mit August weitergegangen? Hat auch bei ihm sozusagen die Dämmerung eingesetzt, auch die finanzielle Dämmerung der ganzen Prachtentfaltung?
Es war schon ein recht schwerer Schlag für Dresden, was da alles an Geld wegging. Denn Dresden hat sich gut erholt nach dem Dreißigjährigen Krieg, war wirtschaftlich wirklich auf guten Wegen. Aber der Monarch hat sehr, sehr viel Geld gebraucht für seinen Hofunterhalt, für seine Abenteuer da in Polen, dieses Königtum, das auch sein Sohn noch fortsetzen konnte, aber nachher war es fertig, nachher kam es zur großen polnischen Teilung dieser Tragödie. Auch so gesehen kann man sicher diese Herrschaft des August dem Starken hinterfragen. Das war nicht unbedingt nur ein Erfolg. Aber er hat tatsächlich sehr, sehr viel Geld verschwendet, gebraucht, auch investiert. Vieles ist geblieben, was heute natürlich wiederum in Geld umgesetzt werden kann. Diese Schätze haben sich wahrscheinlich gelohnt, wie bei Ludwig II. In Bayern. Da kennen wir Ähnliches. Das hat sich touristisch günstig ausgewirkt. Aber es war damals schon schwer zu tragen, was da alles passierte. Beispiel: Heirat des Sohnes mit einer Habsburger Prinzessin, eine Erzherzogin, eine Tochter des Kaisers. Das ging, glaube ich, etwa 23 Tage, da man gefeiert hat. Und das war natürlich kostspielig, das konnte man fast nicht finanzieren.
Wie ist er in die Geschichte eingegangen? Wofür steht der August der Starke heute? Und man hört oder man spürt, man glaubt zu spüren, dass dieser Name eigentlich in der sächsischen Geschichte, auch in Dresden, gut angeschrieben ist. Also der August der Starke gilt als einer der Helden hier der lokalen, der regionalen und auch überregionalen Geschichte.
Territorial hatte er natürlich einen gewissen Erfolg, dann auch kriegerisch. Am Schluss hat er die Schweden schlagen können. Der Einfluss der Schweden ging zurück. Sie spielten später nicht mehr eine Rolle als europäische Großmacht. Das ist auch ein Verdienst von Friedrich dem Starken, wenn man das von August dem Starken, ja, wenn man das veranschlagen will. Also er hat wirklich territorial einiges erreicht. Er hat sein Reich ausdehnen können, vervielfachen können, wenn man so will, aber natürlich wirklich nur auf Zeit.
Nach seinem Tod kam es zum Kräftemessen mit Preußen. Wollten die Sachsen die Preußen eigentlich mal überflügeln? Sozusagen an Rang, an Bedeutung, an Größe, da die Hohenzollern in den Schatten stellen. Die Sachsen haben ja dann verloren. Vielleicht noch etwas zur Rivalität dieser beiden Häuser.
Die Sachsen waren natürlich früher groß als dann die Preußen. Ich würde meinen, das ausgehende 17., beginnende 18. Jahrhundert ist die Epoche der Sachsen, wo sie wirklich weit ausstrahlen, wo sie großen Einfluss haben, sofort das natürlich August der Starke, und die Preußen kommen dann eigentlich erst ein bisschen mit dem Soldatenkönig und dann natürlich mit Friedrich dem Zweiten, dem großen König, der dann hier gewütet hat und in Sachsen mit seinen Truppen eingefallen ist. Das musste August der Starke nicht mehr erleben. Sein Name war offenbar Programm. Er konnte Hufeisen verbiegen, sagt man. Er war 1,76 groß. Das galt damals als außerordentlich stattlich, war dann aber irgendwann 110 Kilogramm schwer. Das war ein gewisses Gewicht. Und man weiß, dass er an Diabetes litt. Er musste auch Finger amputieren deswegen.
Was ist für dich als letzte Frage das Faszinierendste an dieser Gestalt des August, des Starken? Was ist das, was dich da, ja, auch vielleicht als Fazit, was du da rausnimmst, was ist das, was dich da am meisten bewegt und interessiert, fasziniert an dieser Persönlichkeit?
Ich meine, das Selbstbewusstsein und dieser Glanz, den man auf sich lenkt, das ist schon erstaunlich. Da sind wir heute, glaube ich, weit davon entfernt. Jeder ist etwas bescheidener geworden, hat auch nicht die Möglichkeiten und Mittel. Und das ist ganz enorm ausdrucksvoll hier verkörpert mit diesem Standbild. Er hat es übrigens selber in Auftrag gegeben, das ist ja klar, auch das gehört zu seinem Selbstbewusstsein. Es ist dann etwa 3 Jahre nach seinem Tod eröffnet worden, beziehungsweise enthüllt worden. Es war damals Feuer vergoldet, heute ist es Blatt vergoldet. Das geschah schon in der DDR-Zeit 1956 und ist natürlich die Zierde hier am Neustädter Markt. Ein viel fotografiertes Sujet und seine Richtung ist auch nicht ganz zufällig. Er galoppiert nämlich Richtung Polen.
Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich rücke mich zum Abschluss auch noch ins Bild. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit hier mit letzten Eindrücken von August dem Starken, dieser Renaissance-Persönlichkeit der Barockzeit mit allen möglichen Facetten, die ja im Grunde auch einen Hollywood-Stoff, wir haben es gesagt, einen Hollywood-Stoff erster Güte abgäbe. Wir melden uns zurück, bleiben Sie dran bei unserer Sommerserie aus Dresden, der geschichtsträchtigen sächsischen Hauptstadt hier an der Elbe.